Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich bin Nina Landhofer. Herzlich willkommen. Ungewohnt emotional ist Bundeskanzler Olaf Scholz auf einer Konferenz diese Woche der Geduldsfaden gerissen.
Ehrlicherweise muss ich mal sagen, die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Übrigens auch eine, die in der geordneten Öffentlichkeit stattfindet. Wo in der Welt wäre es so, dass das eigene Land der größte Unterstützer der Ukraine mit militärischer Waffen ist und eine Debatte stattfindet, wie ich sie jeden Tag in Zeitung, Radiosendung und Fernsehern verfolgen kann? Das ist peinlich für uns als Land.
Das hat gesessen. Die Debatte, die Olaf Scholz da meint, ist die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine, um die richtige Richtung in der Friedenspolitik und auch um die Äußerungen seines eigenen SPD-Personals. Katharina Barley etwa hat mit Spekulationen über mögliche europäische Atomwaffen verwirrt und so richtig Öl ins Feuer gegossen hat vergangene Woche der Fraktionschef der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?
Nein, sagt der Kanzler. Nein, sagt aber auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius, ebenfalls SPD, und distanziert sich. Rolf Mützenich macht das gar nichts. Ganz bockig hat er diesen Satz dann doch nochmal bekräftigt. Und als sei das alles nicht genug, hat der Bundestag nach einem Antrag der Union nochmal erfolglos über mögliche Taurus-Lieferungen abgestimmt. Also Flugkörper, die unbemannte Sprengsätze in ein Gebiet steuern können. Im Zusammenhang mit den Beratungen darüber gab es dann noch ein Leck bei der als geheim eingestuften Sitzung des Verteidigungsausschusses. Man könnte glauben, ein einziges Chaos, da fällt einem wirklich nicht mehr so viel zu ein. Dabei ist ein guter Plan und Geschlossenheit gerade ziemlich wichtig, wenn man sich die Weltpolitik so anschaut. Und alleine wird das nicht funktionieren und ohne eine gemeinsame Rüstungspolitik in Europa auch nicht. Die wollen wir uns heute im Dossier Politik genauer anschauen. Wir fragen, gemeinsame Rüstung, schafft es Europa noch rechtzeitig? Und ich werde die Sendung heute ein wenig dreiteilen, damit wir eben vor dem ganzen Chaos nicht den Überblick verlieren. Da ist natürlich die Frage, wie weit ist denn das Europa der Verteidigung überhaupt? Und dann müssen wir natürlich auch nach Berlin schauen, wo es jetzt ja auch so geknallt hat. Bremsen die Deutschen die gemeinsamen EU-Projekte zu sehr aus? Und am Ende ist da noch die Gesellschaft. Was macht das alles mit ihr, mit uns? Taurus, Marschflugkörper, NATO-Großmanöver und Ostflanke, das sind ehrlich gesagt alles Begriffe, von denen ich vor einer Weile nicht gedacht hätte, dass sie mit einer Selbstverständlichkeit in unserem Alltag ankommen. Wo sind sie geblieben, um mal mit Marlene Dietrich zu sprechen, die Friedensaktivisten, die Ostermärsche? An den politischen Rändern haben wir das Thema Krieg verinnerlicht und zur Normalität gemacht? Um all diese Fragen zu klären, habe ich fachkundige Unterstützung. Zum einen natürlich aus Brüssel, wenn wir über Europa reden, dann brauchen wir natürlich die Kollegin, die dort das politische Geschehen beobachtet und auch die Stimmung drumherum. Sabrina Fritz ist uns aus unserem ARD-Studio dort zugeschaltet. Hallo Frau Fritz.
Hallo, schönen guten Tag aus Brüssel.
Ich habe jetzt gerade viel von unserem Chaos hier erzählt. Was wird denn geraunt in den Fluren in Brüssel? Die spinnen die Deutschen?
Ja, also wenn man das hört, da denkt man ja fast, in der EU geht alles ganz geordnet zu. Aber nein, so ist es natürlich nicht. Man muss sagen, nicht jede Welle, die in Berlin hochschwappt, wird auch gleich in Brüssel wahrgenommen. Es ist zum Beispiel so, dass selbst diese Taurus-Diskussion hier nicht so wahrgenommen wird wie in Deutschland. Das haben auch Diplomaten nochmal bestätigt. Sie werden nicht die ganze Zeit darauf angesprochen. Aber klar, Deutschland ist wichtig. Es ist das größte EU-Land, das reichste EU-Land. Und damit spielt es schon eine wichtige Rolle. Aber wie gesagt, was in Berlin gerade so diskutiert wird, nicht alles kommt hier in Brüssel an. Aber was man schon sieht, und das ist vielleicht nochmal der Unterschied, es ist schon sehr unterschiedlich, mit welchem EU-Land man redet. Die Osteuropäer, die sehr viel näher am Krieg dran sind als die Südeuropäer.
Und all das werden wir jetzt versuchen, so ein bisschen auseinander zu dividieren und zu erklären. Und vielleicht hat Olaf Scholz ja auch gar nicht so recht, wenn er sagt, das ist alles peinlich. Aber wir haben noch einen zweiten Gast heute und das ist unser BR-Rüstungsexperte Stefan Liener. Denn politische Diskussionen, das ist immer das eine, das andere ist die Umsetzung. Stefan, du machst heute in Import-Export und erklärst uns den Rüstungshandel und alles, was damit zusammenhängt. Und Stefan, du berichtest ja schon seit vielen, vielen Jahren für den Bayerischen Rundfunk über die Rüstungsindustrie. Hat sich deine Arbeit in der letzten Zeit verändert? Also da ist ja viel passiert auch, ne? Der Kalte Krieg hatte sich erledigt. Eigentlich brauchte man die großen Rüstungskonzerne ja gar nicht mehr. Stichwort Frieden schaffen ohne Waffen. Die Wehrpflicht war irgendwann abgeschafft. Die NATO wirkte irgendwie von gestern. Obwohl auf der anderen Seite war da eben auch noch 9/11, der Terroranschlag 2001 auf die USA und plötzlich deutsche Soldaten im Ausland, Afghanistan. Also wie hast du das beobachtet?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch sagen, über Jahrzehnte lief das Thema Rüstung, Verteidigungsindustrie bei mir so ein bisschen nebenher mit, weil mein Hauptschwerpunkt innerhalb der Wirtschaftsredaktion ist Luft- und Raumfahrt. Und da interessierte man sich natürlich vor allem eher für den zivilen Teil des Ganzen, also zivile Flugzeuge, die Lufthansa, die Flughäfen. Und es gab auch, muss man fairerweise sagen, kaum Sendeplätze für solche Themen. Also wie geht es einem Unternehmen wie Krauss-Maffei-Wegmann in München? Eigentlich sind diese Rüstungsthemen immer nur aufgetaucht, wenn es Probleme gab. Also wenn ein Kampfflugzeug wieder teurer wurde oder das inzwischen ja legendäre europäische Transportflugzeug A400M, wenn es da Verzögerungen gab, dann sind diese Themen aufgetaucht. Aber ansonsten lief das sehr im Hintergrund. Das hat sich in den vergangenen zwei Jahren dramatisch geändert. Wir haben beim Bayerischen Rundfunk auch sehr viele große Reportagen inzwischen gemacht. Wie steht es um die Bundeswehr? Wie steht es um die Rüstungsindustrie? Was muss sich ändern? Was kann sich ändern? Was wird sich ändern? Was wird sich vielleicht auch nicht ändern? Also das sind Themen, die jetzt sehr stark in den Fokus gerückt sind, wo wir auch als Bayerischer Rundfunk mehr Kompetenzen aufgebaut haben und die werden auch nachgefragt.
Und diese BR24-Reportagen, die du gerade angesprochen hast, kleiner Hörtipp hier vorweg, die findet man alle in der ARD-Audiothek und die sind wirklich hörenswert. Es ist so ein bisschen symptomatisch vielleicht, Stefan, was du so beobachtet hast in deiner Arbeit für das, was gerade politisch passiert. Und ich möchte jetzt nochmal nach Brüssel schauen. Sabrina Fritz, die EU, die redet ja eigentlich schon sehr lange über mehr gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Also ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, schon unzählige Sendungen zu diesem Thema gemacht. Passiert ist da de facto aber ja eigentlich nicht so viel. Das ist zumindest immer so der Eindruck, den man nach außen bekommt. Wo stehen wir denn gerade?
Naja, es gab zwei Ereignisse, die da ziemlich Zug reingebracht haben, sage ich jetzt mal. Das eine ist natürlich ganz klar, der Angriff gegen die Ukraine. Und das zweite ist die Wahl von Donald Trump gewesen, der ja ganz klar gesagt hat, so geht es nicht weiter, dass wir für eure Sicherheit sorgen und ihr das Geld für andere Dinge ausgebt. Jetzt schaut mal, dass ihr mindestens 2% wie vereinbart von eurer Wirtschaftsleistung auch für die Verteidigung ausgibt. Und das war schon etwas, was zumindest bei der NATO und dann eben auch bei vielen EU-Staaten für ein Aufwachen gesorgt hat und dass man wirklich versucht hat, mehr Geld eben auch für Rüstung auszugeben. Wir werden vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, welche Länder da sehr erfolgreich sind. Andere hinken noch ein bisschen hinterher. Aber ich würde sagen, diese zwei Sachen und vor allem auch der Druck aus Amerika und jetzt natürlich mit einer zweiten Wahl Trump vor der Haustür eventuell, der hat wirklich dafür gesorgt, dass Europa hier bei dem Thema doch ordentlich jetzt aufs Gas getreten ist.
Woran merkt man denn so am meisten, dass plötzlich alle aufgewacht sind?
Also wirklich am Geld. Also es ist ja jetzt so, dass viele Länder, Deutschland, selbst Frankreich, die Niederlande, man sagt rund 2/3 aller Länder jetzt bei diesem 2%-Ziel sind. Also dass sie einfach mehr Geld für Rüstung ausgeben und dass es viele Diskussionen gibt. Eben auch, brauchen wir eine eigene EU-Verteidigungstruppe, Rüstung, wenn die Amerikaner uns nicht mehr schützen? Brauchen wir einen eigenen EU-Verteidigungskommissar? Es gibt ja schon diesen Sky Shield, diese Abwehrallianz, die ja auch der Bundeskanzler ins Leben gerufen hat. Also es gibt immer mehr Projekte, sage ich jetzt mal, bis hin zu diesen Schnellschüssen, was wir jetzt auch gehört haben, Bodentruppen, eigene Atomwaffen, dass man sagt, ja, wir müssen uns um uns selber kümmern, um unsere eigene Verteidigung. Wir sind nicht sicher, sowohl durch die USA als eben auch durch mögliche weitere Angriffe aus Russland.
Wie einig man da sich ist, das besprechen wir vielleicht gleich nochmal, aber ich will einmal den Stefan Liener noch reinholen, weil das europäische Verteidigungsprogramm hat ja das Ziel formuliert, dass die Europäer bis 2030 mindestens 50% ihres Beschaffungsbudgets für Verteidigung in Rüstungsunternehmen investieren, die in Europa ansässig sind. Wie funktioniert denn eigentlich so diese europäische Rüstungsindustrie? Wie verwoben ist die?
Ja, das ist eine ganz eigenwillige Struktur. Das sieht man schon in Deutschland. Die Firmen sind zum Teil Konkurrenten, aber gleichzeitig auch Partner. Schauen wir uns den Leopard 2 an. Das ist ja der bekannteste deutsche Panzer. Der wird von Krauss-Maffei-Wegmann in München, jetzt heißt das Unternehmen KNDS Deutschland, und von Rheinmetall gebaut. Die Kanone kommt von Rheinmetall, wichtige andere Teile auch. Das heißt, die beiden Unternehmen müssten eigentlich ein Interesse haben, dieses Gerät gemeinsam zu vermarkten. Aber jetzt konkurrieren die auch gegeneinander. Also Rheinmetall hat jetzt einen eigenen Panzer entworfen, den man vermarkten will, hat auch einen eigenen Schützenpanzer entworfen und auch schon ins Ausland verkauft, den Lynx, der gegen den Puma antritt, den beide wieder gemeinsam erwirtschaftet haben. Und Ähnliches findet auch auf der europäischen Ebene statt. Also es ist ein sehr, sehr für Laien auch oft undurchsichtiges Puzzle, wer dagegen und miteinander arbeitet. Und man muss sagen, unter dem Strich ist das Ganze sehr ineffizient. Das führt auch dazu, dass es sehr lange dauert, wenn ein Staat einen Auftrag an zum Beispiel ein deutsches Unternehmen vergibt, bis dann die Fahrzeuge kommen. Und das führt dann dazu, dass ein Land wie Polen, das gesagt hat, wir wollen jetzt richtig aufrüsten, wir fühlen uns von Russland bedroht. Deutschland hat gesagt, ja, wenn ihr den Leopard 2 nachbestellt oder in großer Stückzahl bestellt, können wir euch schon mal 20 Stück geben. Da hat man in Polen drüber gelacht, weil die wollten 1000 Kampfpanzer und die hat man dann eben in Südkorea bestellt, weil die können liefern.
Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine rechnete der EU-Kommissar Breton vor, hätten die Europäer 68% der an Kiew gelieferten Waffen in den USA beschafft. Der EU-Kommissar ist übrigens der Zuständige für den Binnenmarkt, das spricht ja auch schon so ein bisschen für sich. Und er bemängelt eben, das waren Käufe mit europäischen Steuergeldern, aber eben nicht bei europäischen Rüstungsfirmen, und du hast es auch gerade gesagt, woanders bestellt. Aber so ganz einfach ist das ja auch nicht, jetzt umzuswitchen, oder? Ich meine, das ist ja irgendwie nicht eine Autoindustrie, wo man irgendwie sagen kann, jetzt machen wir mal irgendwie 3 Reifen mehr oder so.
Genau, das sind hochkomplexe Lieferketten und die hat man einfach in Zeiten der, Zitat, Friedensdividende abgebaut. Es gibt in Europa kaum noch Hersteller, die in größerem Maß zum Beispiel den Panzerstahl liefern können, den man braucht, um solche Fahrzeuge zu liefern. Und solche Probleme gibt es quer durch die gesamte Lieferkette, denn es hängt ja jetzt nicht nur an den sogenannten Systemhäusern, also an dem Unternehmen wie Krauss-Maffei-Wegmann, das dann den fertigen Panzer baut, sondern da hängt ein ganzer Rattenschwanz an teilweise sehr kleinen Unternehmen dran, die auch nur in kleinen Stückzahlen es gewohnt sind zu liefern. Oder die auch verschwunden sind vom Markt. Und diese Lieferketten, die muss man jetzt wieder aufbauen. Und das wird einige Jahre in Anspruch nehmen. Das heißt, man hätte für die Ukraine das Gerät, das jetzt da im Einsatz ist, in dem Umfang gar nicht in Europa kaufen können. Da hätte man dann bestellt und irgendwann in 3, 4, 5 Jahren wäre das Gerät gekommen. Und das ist auch ganz interessant. Es gibt ja auch die viel diskutierte Artilleriemunition. Da hat der größte westliche Anbieter Rheinmetall zuletzt einen spanischen Hersteller gekauft, wo sich viele gewundert haben, ja, das ist eigentlich eine Firma, die ist nicht mehr auf dem Stand der Technik. Aber was die noch haben, die haben eine Fertigung von Zündern, die haben Metallpressen für die Geschosshülsen und all diese Dinge, die sich auf den ersten Blick sehr, ja, trivial anhören, aber die braucht man eben auch. Also man braucht jetzt nicht nur die Leute, die so Hightech-Gerät zusammenfügen, sondern man braucht ganz normale Maschinenbauer, die die Vorarbeit leisten. Und die gibt's zum Teil eben in Europa nicht mehr oder nur in sehr kleinem Umfang. Und das wird eigentlich die größte Aufgabe sein, da wieder ein Ökosystem aufzubauen, das Panzerstahl baut, das Zünder baut und so weiter und so fort.
Das klingt nach ziemlich großen Herausforderungen und zwar auch auf so einer etwas profaneren Ebene, als man das immer so denkt. Aber ich will jetzt nochmal auf die Politik ein bisschen zurückkommen, Sabrina Fritz. Ist man sich denn da einig in der EU beim Thema Rüstung oder was sind da die größten Herausforderungen?
Ja, man ist sich natürlich nicht einig. Es wäre ja auch ein Wunder, weil man natürlich auch eigene Interessen hat. Und das ist zum Beispiel Frankreich, die ja gesagt haben, also wenn wir schon Geld zum Beispiel auch für die Ukraine ausgeben, dann wollen wir eben, dass das bei europäischen Rüstungs Firmen bestellt wird. Aber das haben wir gerade gehört, die haben gar nicht die Kapazität, die können gar nicht so schnell liefern, wie es eben die Ukraine braucht. Und das ist ein Problem, dass man eben sagt, ja, wo kaufen wir das denn jetzt? Und das andere Problem, und da ist diese Artilleriemunition, von der wir gerade gesprochen haben, wo ja die EU mal gesagt hat, wir liefern 1 Million, eigentlich auch ein gutes Beispiel. Es gibt hier eine europäische Defense, also Verteidigungsagentur, und die hat man beauftragt und hat gesagt, du bestellst das jetzt alles mal für uns gemeinsam, verhandelst die Verträge. Und diese Agentur hat 50.000 Stück Munition dann zusammengeliefert. Und die Länder, die das dann doch noch parallel selbst gemacht haben, die kamen also auf 500.000. Also da sieht man einfach, wie schwierig es ist, gemeinsame Rüstungsprojekte auf den Weg zu bringen. Am Ende machen die Länder schon sehr viel selbst.
Das haben Sie auch immer getan. Und haben Sie denn so ein bisschen den Eindruck, so in diesen letzten 2 Jahren des Ukraine-Krieges, dass sich da doch so ein bisschen was zusammenruckelt und dass man jetzt wirklich begriffen hat, es ist anders, es ist, um jetzt nochmal den Begriff reinzuwerfen, eine Zeitenwende?
Also es hat sich auf jeden Fall was getan, das muss man schon sagen, aber es ist schon sehr abhängig davon, wo man in der EU lebt. Also klar, die osteuropäischen Länder, die haben ein Rieseninteresse und bei jeder Gelegenheit sagen sie, wir brauchen mehr Rüstung, mehr Verteidigung, weil die sind einfach am nächsten dran und haben die größte Angst vor Bedrohung. Je weiter man in den Süden geht, Portugal, Griechenland, Italien, die haben schon wieder ganz eigene Interessen. Die sagen, ja, aber guck doch mal, wir haben doch auch hier ganz andere Probleme, wir haben die Migration, dafür brauchen wir doch auch Geld. Also da sieht natürlich jedes Land schon auch so seine unmittelbaren Probleme. Und Deutschland, wenn man so will, ist so ein bisschen in der Mitte, aber ist schon jetzt wirklich doch auch stark, was diese Unterstützung für die Ukraine betrifft. Man muss es nochmal wiederholen. Der Kanzler sagt ja auch immer, wir sind nach den USA das Land, das am meisten Geld gibt und insofern schon auch ein Taktgeber für diese, ich sage jetzt mal, aufgerüstetere EU.
Und damit hätten wir ja aber eigentlich auch die Chance, mal so ein bisschen anzutreiben. Aber verstehe ich das richtig? Da schwelt so ein Ost-West-Konflikt?
Ja, also ein Ost-West-Konflikt, aber zumindest ja sehr unterschiedliche Interessen, muss man sagen. Und ja, also wie entsteht denn so eine gemeinsame Industrie? Man braucht das Geld, ja, ich würde mal sagen, das ist vielleicht noch das geringste Problem. Da sammelt man ja gerade auf verschiedenen Wegen Geld ein. Dann muss man eben gemeinsam bestellen. Man braucht überhaupt das Material. Die Länder haben ja auch zum Teil leere Depots, weil sie ja auch viel an die Ukraine geliefert haben. Also sie müssen ja auch ihre eigenen Vorräte wieder auffüllen. Also das ist sicher ein Problem. Und dann braucht es eben diese eigene Industrien, die man unterstützen will und diese sehr komplizierte Industrie. Also das ist alles ja ein Problem. Die Frage, es gibt ja diesen Überlegungen eines eigenen Verteidigungskommissars, ob der das dann alles zusammenhalten würde, das bezweifle ich sehr. Also ich sage jetzt nochmal, wer da wahrscheinlich die wichtigste Rolle spielt, ist die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ja da doch dieses ganze Thema Sicherheit für Europa eigentlich zu ihrem großen Thema gemacht hat. Wahrscheinlich ist sie diejenige, die da am meisten zusammenführt.
Da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Strategien. Das kann man so ein bisschen beobachten in der letzten Zeit. Also schon allein, wenn man sich jetzt sozusagen den Motor Deutschland, aber Frankreich gehört ja auch immer dazu, anschaut. Macron und Scholz scheinen da auf komplett konträren Wegen zu laufen. Was ist denn da los?
Ja, also Frankreich, muss man sagen, ist schon da eher sehr wortgewaltig. Aber wenn man sich dann mal die Zahlen anguckt, also es ist zum Beispiel Platz 14, was die Unterstützung für die Ukraine betrifft. Da geben Dänemark, Norwegen alle mehr. Also da wird nicht so viel Geld locker gemacht. Und insofern, ich will jetzt nicht sagen, dass es viel Ankündigung, viel Wortgeklingel ist. Aber klar, auch dieses Thema Vorpreschen, mit dem man will Bodentruppen nicht ausschließen, ja, das hilft ehrlich gesagt nicht so richtig weiter. Natürlich ist Frankreich die Atommacht mit Großbritannien, was nun kein EU-Mitglied ist. Also insofern ist Frankreich, wenn man so will, das einzige EU-Mitglied mit Atomwaffen. Damit spielt es schon eine wichtige Rolle. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass Deutschland jetzt versucht, wirklich auch Dinge umzusetzen und Frankreich doch sehr auch an sich selber denkt. Aber so richtig sozusagen die EU zu vereinen, da sehe ich eigentlich Frankreich nicht in der richtigen Position.
Sie haben gerade die Atommacht angesprochen und Katharina Barley hat es ja eingeworfen neulich. Die Frage nach einer europäischen Atomwaffe, wie sehen das denn die anderen Länder?
Also das kam ja eigentlich auch durch Donald Trump, der ja gesagt hat, naja, also ob wir euch am Ende dann wirklich beschützen, das wird man sehen. Da sind alle nochmal zusammengezuckt. Es ist eigentlich eine Debatte, die man nicht ernsthaft führt, weil man natürlich sieht, wie aufwendig, wie groß, wie teuer es jetzt wirklich wäre, eine eigene Atomversorgung von Europa aufzubauen. Und ich meine, man muss ja sagen, es gibt die NATO ja noch. Die NATO ist ja eben nicht tot, ganz im Gegenteil. Und natürlich sind die USA als größtes NATO-Mitglied da auch der wichtigste Partner. Aber ich denke schon, und so sehe ich die Debatte, die eigentlich jetzt auch nicht weitergeführt wird, dass man sich bei dem Thema schon weiterhin auf die NATO verlässt und sagt, ja, also was den atomaren Schutz betrifft, da verlassen wir uns auf die NATO und bauen das jetzt nicht eigen für Europa auf.
Ja, Deutschland hat ja auch gesagt, kommt nicht in Frage. Nichtsdestotrotz, wenn man nochmal so in die östlichen Länder hört, die vertrauen eben auch der NATO und eben aber nicht so sehr Europa. Das ist ja auch ein Problem am Ende in so einer gemeinen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Vor allem, wenn jetzt eventuell doch nochmal Donald Trump die US-Wahl gewinnt, plant denn die EU da irgendwas? Zum Thema Rüstung. Also hat die EU da eine Strategie schon, eine Sicherheitsstrategie für den Fall, dass Trump die US-Wahl gewinnt?
Also die EU sagt natürlich schon, jetzt warten wir es erstmal ab. Das ist mal das eine. Und alles andere passiert ja fast parallel, dass man sagt, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen bessere Ausrüstung, dafür sorgen wir, wir fahren unsere Industrie hoch, wir versuchen unsere Industrie besser zu vernetzen. Es ist ja auch sehr kleinteilig, aber es ist schon schwer, hier jemand zu finden, der sagt, naja, also jetzt tun wir mal so, als ob die Amerikaner uns fallen lassen. Das will man natürlich auch nicht und die NATO kann das ja gar nicht sagen, weil die USA sind ja Teil der NATO. Das heißt, ich glaube, es ist eher, dass man schon auf verschiedenen, auch diplomatischen Wegen einfach versucht, die Verbindungen nach Washington eng zu halten. Und ich meine, man hat ja auch schon mal 4 Jahre Trump in Anführungsstrichen überstanden und ihm schon auch klar gemacht, dass das ein wichtiger Verbündeter ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier Pläne offen zirkulieren. Was macht man, wenn Trump die Wahl gewinnt? Insgesamt erleben wir ein Bewusstsein, und das hören wir auch aus Berlin und überall, wir müssen uns stärker um unsere eigene Verteidigung kümmern, aber das jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, wir tun jetzt mal so, als ob die Amerikaner hier abziehen.
Und Sie haben uns wunderbar erklärt, warum das auch alles gar nicht so einfach ist. Ganz vielen herzlichen Dank. Sabrina Fritz war das aus dem ARD-Studio in Brüssel im Dossier Politik.
Ich danke auch.
Ich will einmal noch zurückkommen, Stefan Liener, das, was wir gerade gehört haben, Donald Trump, die US-Wahl und du hast eben erzählt, wir kaufen viel von unseren Rüstungssachen in den USA. Was würde denn das für uns bedeuten?
Das würde bedeuten, dass genau das eintritt, wovor man auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie immer gewarnt hat. Man ist dann von den USA abhängig. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Luftwaffe an. Da fliegt die Bundeswehr jetzt als ihr Hauptkampfflugzeug den Eurofighter. Da hat man komplett die Hand drauf. Und das will man ja auch, weil das gehört ja auch zur Souveränität, dass man bei einer Waffe weiß, wie funktioniert das Ganze, wie ist das programmiert. Bei den letzten Käufen, die man getätigt hat, da hat man gesagt, wir wollen was Marktverfügbares. Also wir wollen das nicht mehr hier aufwendig in Deutschland entwickeln und produzieren. In Klammern, das hätte man auch vor vielen Jahren schon einen Auftrag geben müssen und jetzt ist es zu spät, Klammer zu. Deswegen hat man in den USA gekauft. Zum Beispiel Kampfflugzeuge vom Typ F-35 oder auch schwere Transporthubschrauber. Der Nachteil ist, man weiß jetzt eigentlich nicht genau, was ist da eigentlich an Elektronik drin. Und wenn es dann nach ein paar Jahren zu einem größeren Check kommt, also wenn die Flugzeuge in die Tiefenwartung müssen, komplett auseinandergenommen werden, dann müssen diese sensiblen Bauteile in die USA geschickt werden. Das heißt, man ist da von der Vertragstreue des amerikanischen Lieferanten abhängig. Und man steht sicher nicht auf Nummer 1 der Warteliste, wenn es zu einem Konflikt kommt und auch die US-Streitkräfte viele Flugzeuge haben, die in die Wartung müssen. Das heißt, man hat sich hier schon abhängig gemacht. Und das Ziel einer europäischen Autonomie im Verteidigungsbereich ist eben, von solchen Geschäften wegzukommen. Dass alles, was ein europäisches Militär, eine europäische Streitkraft an Hightech-Gerät hat, im Idealfall aus dem eigenen Land oder zumindest aus der Europäischen Union kommt, so dass man auch einfach weiß, was ist da an Technologie drin, dass man die Kapazitäten hat, diese Technologien zu entwickeln und dass man auch technologisch gesehen damit auf einem Stand ist mit den Staaten, die da sehr, sehr weit vorne sind. Das sind insbesondere die USA und Israel. Denn man muss auch sehen, die modernsten Luftabwehrsysteme wie Arrow 3, das ist ja ein israelisches System. Man hätte vor vielen Jahren sowas in Europa auch als Entwicklungsauftrag rausgeben können. Es gab auch Ansätze, aber irgendwann hat man gesagt, ups, das kostet ja Milliarden, wollen wir nicht. Und jetzt steht man plötzlich vor der Situation, wo man gedacht hätte, das gibt's nie wieder, dass es einen Landkrieg in Europa gibt, dass es eine Militärmacht gibt, die auch NATO-Staaten zumindest verbal bedroht. Und jetzt muss man ganz schnell irgendwas zusammenkaufen, was es auf dem Markt gibt. Man hat die Kapazitäten nicht mehr in Europa und deswegen geht man nach Israel und in die USA.
Also ich fasse mal zusammen, Beziehungsstatus kompliziert.
Sehr kompliziert.
Europa ist ja das eine. Wir haben gerade ganz viel geredet. Aber so eine gemeinsame Rüstung klappt ja nur, wenn es auch in den einzelnen Ländern funktioniert. Ein kleines bisschen, Stefan, hast du eben schon angesprochen. Aber bei uns hat man ja gerade nicht so den Eindruck, dass da überhaupt irgendwas funktioniert bei der Bundeswehr. Und um das jetzt nochmal ein bisschen zu vertiefen, haben wir zugeschaltet aus Berlin unseren Korrespondenten Tim Aßmann. Hallo Tim.
Ja, hallo nach München.
Tim, du warst ja lange auch bei uns hier in München in der Politikredaktion und hast dich auch da schon um Verteidigungspolitik gekümmert. Was ist denn aus deiner Warte anders als vor, sagen wir mal, 10 Jahren?
Das sogenannte Mindset, mit dem man heute über Dinge nachdenkt, das ist natürlich auch in der deutschen Politik angekommen. Konkret bei den Politikern im Verteidigungsausschuss, bei den Experten in den Fraktionen natürlich, aber eben auch bei den Experten im Beschaffungsamt der Bundeswehr. Da hat sich vieles verändert. Wenn man mal guckt auf deutsche Rüstungsindustrie vor 10, 15 Jahren, dann gab es auch da schon viele Stimmen, gerade auf der politischen Ebene, die gesagt haben, wir brauchen eigene nationale Kompetenzen und Hersteller. Wir wollen nichts abgeben, das wäre die falsche Entwicklung. Diese Diskussion wurde damals sehr heftig geführt zum Teil, weil natürlich die deutsche Rüstungsindustrie, und da reden wir jetzt mal nicht über die ganz großen, die Panzer oder Flugzeuge bauen, die betraf das aber auch, aber eben auch viele kleine, die für die Bundeswehr ganz normale Sachen, die vielleicht gar keine Waffen sind, herstellen, die waren damals nicht ausgelastet. Und da gab es immer schon viele Forderungen danach, auf europäischer Ebene auch in diesen Bereichen Prozesse zusammenzufassen, zu optimieren, gemeinsam zu kaufen, aber natürlich dann eben von einem Hersteller, möglicherweise aus einem anderen Land. Und da war das letztlich eine wahlkreisgetriebene Debatte, dass also Politiker aus den Wahlkreisen der jeweiligen Unternehmen gesagt haben, Heckler und Koch fällt mir da zum Beispiel ein, nein, wir wollen das nicht, wir brauchen diese Kompetenzen hier. Das war gesteuert aufgrund politischer Entscheidungen und Überlegungen. Das ist jetzt anders. Wenn jetzt, und das hört man vor allem ja auch vom Bundesverteidigungsminister sehr häufig gesagt wird, wir müssen die eigene Industrie stärken, ausbauen, müssen dafür sorgen, dass Fähigkeiten hier in Deutschland bleiben und wir nicht auf andere angewiesen sind, dann geht es eben genau darum. Man will Abhängigkeiten vermeiden und man will vor allem Erstzugriff haben.
Stefan, du kannst uns vielleicht gleich erklären, was denn die deutsche Rüstungsindustrie bräuchte, um das alles so ein bisschen umzusetzen. Aber ein Punkt noch, so kann man das, Tim, so zusammenfassen, dass man vielleicht so in den vergangenen Jahrzehnten die Rüstungspolitik tatsächlich eher unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen hat und so langsam dann doch umschwenkt in so sicherheitspolitische, geopolitische Debatten?
Ich würde sagen, dass hier das gilt, was für die Bundeswehr per se auch gilt. Man dachte, man braucht sie nicht mehr und jetzt merkt man, oh doch, brauchen wir schon. Ja. Und nun ist aber die Frage, die geklärt werden muss, ob man wirklich sagt, auf europäischer Ebene sind wir bereit, eigene Kompetenzen abzugeben, in Abhängigkeiten zu gehen. Oder, und ich denke, momentan geht es eher in diese Richtung, dass man sagt, nein, für eine Bundeswehr, die so nötig ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, brauchen wir auch eine eigene deutsche Rüstungsindustrie. Das wird aber eben, und zwar nicht nur, wenn es jetzt um einzelne Marken oder einzelne Bereiche geht, sondern eben auch eine Wirtschaft, die eine solche Truppe komplett ausstatten kann. Da rede ich jetzt nicht von Kooperationen bei Kampfflugzeugen oder Panzern, sondern tatsächlich eben über alles, was in so einer Kaserne drinsteckt. Und das wird man natürlich auch mit langfristigen und nachhaltigen Abnahmezusagen entsprechend hinterlegen müssen.
Stefan, was heißt das in der Praxis?
Das heißt in der Praxis, dass sich der Bund oder die Bundeswehr committen muss, also festlegen muss. Das große Problem, Tim hat es angesprochen, in der Vergangenheit war ja auch teilweise die Unzuverlässigkeit der Bundeswehr. Es wurden Dinge angekündigt, angedeutet, was man gerne hätte, was dann aber nie kam, was vor allem für die kleinen Unternehmen, also sei das jetzt ein Unternehmen, das Rucksäcke herstellt, ein Riesenproblem ist, denn die leben eben von so einem Auftrag über Jahre und wenn der nicht kommt, dann gerät so eine Firma in Probleme und sattelt vielleicht um oder geht pleite. Das heißt,
das ist diese Zuverlässigkeit, von der wir in den letzten Monaten auch immer gehört haben, oder?
Ganz genau.
Wie kommen wir jetzt raus aus dieser Misere?
Ja, man muss im Prinzip ganz von unten jetzt wieder anfangen. Jetzt müssen Entscheidungen getroffen werden, die über Jahrzehnte tragen müssen. Das heißt, es wird jetzt sehr, sehr teuer werden, wohl einige Jahre. Also da muss die Politik das auch durchstehen, politisch zu sagen, ja, es wird jetzt teuer, weil wir haben nur noch sehr wenig und wir müssen jetzt auf eine breite industrielle Basis wieder aufziehen. Und da geht's, wie Tim aus Berlin schon gesagt hat, nicht nur um die schweren Waffensysteme, sondern es geht eigentlich um alle Ausrüstungsgegenstände, die eine Armee braucht. Ähnlich, wie man es ja in der Pandemie gesehen hat, wo man dann festgestellt hat, ja, wir müssen einfach wieder mehr Vorsorge treffen.
Da kann man ja nur so ein bisschen hoffen, dass, weil das ja tatsächlich mittel- oder Langfristprojekte sind, dass nicht einfach in den nächsten Jahren hier was passiert. Und ich bin auch manchmal tatsächlich trotz dieser ganzen Komplexität erstaunt, wie banal manchmal Politik ist. Tim, du hast eben erzählt, also in Berlin ist man schon sehr darauf bedacht, dass man auch eben die Verteidigung hier in Deutschland wieder auf Vordermann bringt. Aber ist man denn bereit, sozusagen zweigleisig zu fahren und auch auf europäischer Ebene da so eine Führungsrolle zu übernehmen?
Dieser lange Abnahmeatem, der da nötig sein wird für die Rüstungsindustrie, um zu wissen, dass sie Kapazitäten, die sie heute aufbauen, auch noch übermorgen ausgelastet bekommen, da, glaube ich, trennt sich in der Politik durchaus noch so ein bisschen das eine Lager vom anderen. Denn momentan ist durch den Ukraine-Krieg die Notwendigkeit der eigenen nationalen Rüstungsindustrie oder deren Ausbau absolut bei allen oder bei den meisten auf der politischen Ebene, in der Ampel, bei allen drei Parteien, aber auch in der Opposition, bei der Union vor allem, ist es da. Aber wenn wir das über Jahrzehnte machen wollen, wird das sehr viel Geld kosten. Und mit Blick zurück auf die europäischen gemeinsamen Projekte, glaube ich, dass wir bei den kleineren Sachen, Munition und alles, eher eine Konzentration aufs Nationale sehen werden. Und es gibt große Vorbehalte beim Bundesverteidigungsminister dazu, eigene Rüstungskompetenzen einer europäischen Verwaltung sozusagen zu unterstellen. Also Stichwort europäischer Rüstungskommissar, davon hält man hier im Bundesverteidigungsministerium überhaupt nichts.
Wir sind jetzt eigentlich gleich sehr tief in die rüstungspolitischen und technischen Details eingestiegen. Ich will ganz kurz nochmal aufs Aktuelle zurück, wo wir ja wirklich die letzten Wochen und auch jetzt nochmal die letzten Tage sehr viel Streit erlebt haben, auch innerhalb der SPD, innerhalb der Ampel. Mützenich, Pistorius, Barley, Scholz haben wir vorhin alles schon erwähnt. Was ist denn da los? Also ist das einfach so ein Wahlkampfgetöse, wo man versucht, alle Ränder irgendwie mit einzufangen?
Da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Zum einen, wenn man über Katharina Barley spricht, dann ist das der europäische Wahlkampf sicherlich, der hier eine Rolle gespielt hat. Aber der Vorschlag einer Zusammenarbeit mit Frankreich oder des Aufbaus einer eigenen europäischen Atomwaffenebene ist hier in Berlin nicht auf sehr viel Gegenliebe gestoßen, auch auf offene Ablehnung zum Teil und vor allem auf Unglauben. Also wenn man sich gerade auch mit Experten im Verteidigungsministerium unterhält, die sagen, die Frau hat schlicht keine Ahnung, wovon sie da redet. Das kann man leider nicht anders sagen. Auch da wirft der Bundestagswahlkampf, der ja noch weit weg ist, aber der wirft da schon seine Schatten voraus. Aber da geht es, glaube ich, eben auch um mehr. Es gibt in der SPD, in der Bundestagsfraktion eben auch Stimmen, die sagen, wir reden momentan nur über Rüstung, wir reden nur über Unterstützung, wir reden nur über Waffensysteme. Wo bleibt da eigentlich das Übermorgen? Und das ist, glaube ich, eine Debatte, die Rolf Mützenich hiermit anstoßen wollte.
Wir reden seit mittlerweile, ich weiß es nicht, ungefähr 40 Minuten oder so, vollkommen selbstverständlich über Rüstung und Kriegsgefahr. Über Panzertypen, Flugabwehrraketen, Drohnen und auch ich, als ob ich nie was anderes getan hätte. Aber so selbstverständlich ist das ja eigentlich gar nicht. Noch vor ein paar Jahren wäre solch eine Sendung, wie wir sie heute haben, die hätten wir wahrscheinlich ganz anders konzipiert und sie wäre unmöglich gewesen. Was hat sich da geändert? Welche Rolle spielt eigentlich zum Beispiel noch die Friedensbewegung? Aline Hans ist diesen Fragen einmal nachgegangen.
Politikwissenschaftler Johannes Ludwig stellt fest, Deutschland redet ganz anders über Waffen als noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022.
Also wenn man am Anfang, in der Anfangszeit, die ersten Tage, Wochen, wurde noch heftig und kontrovers diskutiert, ob überhaupt Waffen geliefert werden können und dürfen. In der letzten Zeit wird diese Frage eigentlich gar nicht gestellt, sondern es geht vielmehr darum, welche Waffengattungen denn jetzt noch geliefert werden dürfen. Das prominenteste Beispiel ist in der jüngsten Zeit jetzt die Debatte um die Taurus-Lieferung.
Die Entwicklung ist tatsächlich bemerkenswert. Anfangs diskutierte Deutschland noch über Helme und Schlafsäcke, die an die Ukraine geliefert werden sollten. Später kamen Flugabwehrsysteme dazu, dann sogar Kampfpanzer. Auch wenn sich Kanzler Olaf Scholz sträubt, den Marschflugkörper Taurus zu liefern, inzwischen scheint fast alles möglich. Bei seiner Taurus-Entscheidung weist der Kanzler die Mehrheit der Deutschen hinter sich. Viele befürchten, Deutschland könne Kriegspartei werden. Waffenlieferungen seien nicht der einzige Weg, um den Krieg zu beenden, sagt die Friedensaktivistin Susanne Weipert.
Und das bedeutet ja noch lange nicht zu kapitulieren, sondern es bedeutet einfach nur überhaupt erst also wieder in die Gespräche zu gehen. Das bedeutet für mich aber auch, das Drohpotenzial gegenüber Russland auch tatsächlich maximal auszuschöpfen. Also bestimmte Sanktionen wurden bis heute nicht erlassen. Also auch da gibt es, glaube ich, auch viele Stellschrauben, die eben ab dieser Kriegslogik sind.
Susanne Weipert ist Koordinatorin der Kampagne Aufschrei, stopp den Waffenhandel. Weipert selbst befürwortet Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber nicht alle 100 Organisationen, die Teil der Kampagne sind, können ihr da zustimmen. Von einer Friedensbewegung kann kaum die Rede sein. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine müssen sich die Friedensaktivisten neu finden. Denn Pazifismus scheint derzeit in der öffentlichen Debatte verpönt zu sein. Der Vorwurf, Personen wie Alice Schwarzer oder die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Margot Käßmann, setzten eine Kapitulation der Ukraine mit Frieden gleich. Friedensaktivistin Susanne Weipert entgegnet, dass es in dieser schwierigen Frage kein Schwarz-Weiß-Denken geben dürfe.
Dass Friedensproteste, Friedensforderungen oder Verhandlungsforderungen niedergeschrien werden, dass es keinerlei Auseinandersetzung mehr darüber geben kann, die in irgendeiner Form auch ergebnisoffen ist. Auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht diejenigen sind, die darüber am Ende entscheiden. Aber so getan wird, als würde die Friedensbewegung in Deutschland, wenn sie hier eine Demonstration macht, dafür sorgen, dass Russland dann den Krieg gewinnt. Das ist ja absurd.
Auch wenn Pazifisten nie mit einer Stimme gesprochen haben, beobachtet Susanne Weipert einen Wandel. Weg von der bedingungslosen Forderung nach Frieden, hin zur Unterstützung der Ukraine. Jetzt seien Verhandlungen gefragt. Mit so einem Verständnis von Pazifismus kann Grünen-Politiker Anton Hofreiter heute nichts mehr anfangen.
Ich würde es mal so sagen, Pazifismus, glaube ich, ist eine in dieser gefährlich gewordenen Welt eine eher private Haltung. Aber politisch kommen wir angesichts der Aggression der imperialen Diktatur Russland eher zum Frieden, indem wir entsprechend selbst stark sind und indem wir entschlossen die Angegriffenen verteidigen.
Anton Hofreiter gilt als einer der lautesten Befürworter von deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Und das, obwohl er vor nicht allzu langer Zeit wohl noch große Sympathien für die Friedensaktivisten gehabt hätte.
Für mich persönlich war das ein gewisser Prozess, der über Jahre gelaufen ist, bis man sich dann irgendwann öffentlich äußert. Man äußert sich ja auch immer zuerst intern. Und gleichzeitig ist es natürlich eine intensive Befragung, wie man eigentlich so blind selbst sein konnte. Also man hätte es sehen können, ich habe es nicht gesehen. Und das ist etwas, womit man schon mit einer gewissen Härte mit sich selbst sich befragen sollte.
Der bayerische Grünen-Abgeordnete sagt im Gespräch, für den Frieden in der Ukraine würde er noch heute auf die Straße gehen. Nun aber ist ihm klar, Frieden schaffen könne man in diesem Krieg nur, wenn man die Ukraine mit Waffen unterstützt.
Friedensaktivismus ist in meinen Augen in den jetzigen Zeiten alles dafür zu tun, dass dieser Krieg möglichst schnell zu Ende geht und echter Frieden kommt. Und das bedeutet, so paradox es einem im Moment erscheinen mag, die Ukraine so stark zu unterstützen, wie man kann.
Hofreiter eckt mit seiner deutlichen Position für die militärische Unterstützung der Ukraine an. Der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern von immer mehr Waffenlieferungen an die Ukraine scheint verhärtet, wie der Politikwissenschaftler und Autor Johannes Ludwig beschreibt.
Hier findet eine künstliche Polarisierung der Debatte auch statt. Also Waffenlieferungen auf der einen Seite versus sofortige Verhandlungen auf der anderen Seite. Das verkennt ein bisschen die Komplexität der tatsächlichen Situation und auch der vielfältigen Unterstützungsleistung, die ja laufen. Und andererseits findet sich diese Polarisierung aber auch konkret in Begriffen wieder. Also auf der einen Seite wirft man sich vor, Kriegstreiber zu sein, auf der anderen Seite steht der Begriff des Lumpenpazifismus. Und dadurch, dass die Debatte derart polarisiert ist, habe ich den Eindruck, dass eine vernünftige und tatsachenbasierte Auseinandersetzung oft gar nicht mehr möglich ist.
Viele, die sich früher aus der Mitte der Gesellschaft für Gewaltfreiheit und Abrüstung eingesetzt hätten, fühlten sich heute politisch heimatlos. Denn auch die Friedensbewegung könne das nicht auffangen, sagt Ludwig. Der Politikwissenschaftler hat ein Buch geschrieben, Abschied vom Pazifismus? Seine These? Die Friedensbewegung muss sich reformieren und von jahrzehntealten Mantras verabschieden.
Frieden schaffen ohne Waffen ist ein ganz prominentes Beispiel, mit dem ganz, ganz viel gemeint war in den 80er Jahren. Aber es wirkt weltfremd oder fast schon wie eine Realitätsverweigerung, wenn ein solcher Slogan heute auf die Situation in der Ukraine appliziert wird. Er wirkt eigentlich fast schon zynisch. Frieden schaffen ohne Waffen, das klingt so, als wolle man über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg in der Ukraine einen Frieden schaffen, der aus meiner Perspektive aber diesen Namen gar nicht verdient, weil er die Dimension der Gerechtigkeit oder auch den absoluten Schutz der Menschenwürde, der für einen Frieden garantiert sein müsste, nicht mehr respektiert.
Pazifismus. Das scheint inzwischen fast ein Schimpfwort zu sein, sagt der Autor Johannes Ludwig. Trotzdem dürften Friedensaktivisten sich nicht selbst als Opfer sehen. Nur so könne die Friedensbewegung wieder eine relevante Stimme werden. Denn die Debatte hat sich längst weiterentwickelt.
Alina Hans über die gespaltene Friedensbewegung, die da offensichtlich irgendwie ihre neue Rolle sucht. Zugeschaltet im Dossier Politik ist der BR-Rüstungsexperte aus der Wirtschaftsredaktion Stefan Liener und unser Berlin-Korrespondent Tim Aßmann. Und ihr habt den Beitrag jetzt mitgehört, ihr beide. Vielleicht, ich spreche euch beide mal an, aus eurer Beobachtung. Es ist ja nicht so, dass im Kalten Krieg zu Zeiten der Sowjetunion nicht auch Angst vor Atomkriegen und Eskalationen da gewesen wäre. Also es gab ja auch da eine ganz reale Bedrohung. Was ist denn jetzt anders? Also liegt das so ein bisschen aus deutscher Sicht daran, dass wir damals noch nicht wiedervereint waren?
Ich würde mal, wenn ich darf, aus Berliner Sicht so ein bisschen anfangen. Ich denke, dass der Ukraine-Krieg mit einer angenommenen Gewissheit in der deutschen Gesellschaft, aber natürlich eben auch in der Politik, denn die ist ja ein Abbild der Gesellschaft, aufgeräumt hat. Mit dem davon ausgehen, dass es bei allen Unsicherheiten in der Welt eines immer gibt, nämlich Frieden in Europa. Das ist weg und diese Überzeugung ist weg. Man hat also letztlich denjenigen, für die das gesetzt war, ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und was wir jetzt politisch erleben, ist die Frage, welche Konsequenzen eben dann von einer Regierung oder überhaupt von den Agierenden in den Parteien daraus gezogen werden müssen. Und die im Beitrag angesprochene Lagerbildung, ja, die ist extrem. Und zwar eigentlich ja auch unter politischen Verbündeten. Also die Taurus-Frage zum Beispiel spaltet die Ampelkoalition zusehends. Und wenn dann also die Verteidigungsexpertin der FDP, Strack-Zimmermann, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich Appeasement-Politik vorwirft, was sie getan hat, also einen Vergleich zum Umgang Neville Chamberlains mit Hitler zieht, dann zeigt das, wie wenig die beiden in dieser Frage noch verbindet, Mützenich und Strack-Zimmermann. Und insofern ist es, glaube ich, dringend nötig, dass die Politik hier eben auch einen anderen Ton und einen anderen Umgang in der Sache findet. Aber ich glaube, diese Lagerbildung, die wird sich erst einmal noch fortsetzen. Also wenn Toni Hofreiter sagt, Pazifismus ist eine private Haltung, dann spricht er sicherlich einigen in seiner Fraktion aus der Seele, aber sehr vielen in seiner Partei wohl auch eher nicht. Und das ist sicherlich eine Debatte, die noch sehr lange andauern wird und die sicherlich eben auch dann eine Rolle spielen wird, wenn man für langfristige Rüstungspolitik in Deutschland gesellschaftliche und politische Rückendeckung und Mehrheiten braucht.
Aber wir haben eben von der Friedensbewegung gehört. Haben wir denn als Gesellschaft den Krieg schon so verinnerlicht, dass wir da jetzt gar nicht großartig drüber debattieren, warum wir da nicht drüber debattieren? Also warum das so selbstverständlich für uns geworden ist?
Da würde ich jetzt mal anekdotisch ein Beispiel aus der vergangenen Woche nehmen, wo ich in Nürnberg war für eine Reportage zu einem völlig anderen Thema. Ich war dann beim Mittagessen in der Altstadt, gehe aus der Tür eines Traditionsrestaurants und plötzlich schmettert mir Preußens Gloria entgegen. Ich habe mir im ersten Moment gedacht, in Nürnberg hör es mal ein bisschen andere Straßenmusik als das, was ich gewohnt bin. Und dann bog aber auch schon die Fahne um die Ecke und das Heeresmusikchor Veitshöchheim. Hintergrund war, dass an der Sebaldkirche ein öffentliches Gelöbnis für junge Soldatinnen und Soldaten stattgefunden hat. Und ich bin dann einfach hingegangen, um mir das anzugucken, weil ich kenne das aus Großstädten, Gelöbnisse, gab es früher immer Gegendemos. Und da war von Gegendemos null zu sehen. Also da waren auch Menschen im Publikum, die dann applaudiert haben, wo man jetzt rein optisch vermuten würde, dass die jetzt nicht per se die konservativsten sind, die militäraffinsten überhaupt. Und ich glaube, dass in der Bevölkerung da schon ein Umdenken, dieser Mindset, von dem Tim Aßmann gesprochen hat, dass so ein Umdenken stattfindet, dass man dieses Thema Bundeswehr, dieses Thema Militär nicht mehr so bequem von sich fortschieben kann, wie es ja in der öffentlichen Diskussion jetzt über Jahrzehnte stattgefunden hat, dass man einfach drüber nachdenkt. Und das ist, glaube ich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, für eine Demokratie sehr gut. Denn es geht um die Verteidigung des Landes, es geht um einen der größten Haushaltsblöcke unseres Bundeshaushaltes. Und da steht es einer Gesellschaft schon gut an, sich zumindest rudimentär damit zu beschäftigen. Wie gehen wir damit um? Schicken wir Waffen? Schicken wir Geld? Oder schicken wir, was natürlich niemand will, im extremsten Fall sogar Soldaten?
Aber Stefan, du hast die Debatte angesprochen und damit verbunden ist ja immer auch das Geld. Also irgendwie muss man das ja finanzieren und da hängt ja eine ganz riesige andere Debatte an. Nämlich, wo soll das herkommen? Auf Kosten von was? Auf Kosten der Sozialpolitik? Tim, was wird da in Berlin diskutiert?
Na, ich denke, das ist das große Oberthema, was uns mit Blick auf Verteidigungsausgaben, Rüstung, aber auch generell Verteidigungsausgaben in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten beschäftigen wird. Und in welchem Ausmaß dass das diskutiert wird oder wie sich da die politischen Lager positionieren und verteilen, wird je nach, glaube ich, immer auch ein bisschen davon abhängen, wie groß die Bedrohung noch ist. Das heißt, dieser längere Atem, den man da eben braucht, wenn man zum Beispiel Rüstungskapazitäten aufbauen will, der wird eben davon abhängen, welche politische Unterstützung es dafür gibt. Und man merkt es jetzt natürlich auch schon, dass ja schon jetzt, und wir sind noch ein ganzes Stück weg von der Bundestagswahl vom Herbst 2025, dass also schon jetzt sehr intensiv darüber diskutiert wird, wie wollen wir denn, wenn das Bundeswehr-Sondervermögen aufgebraucht ist, zum Beispiel Großinvestitionen in die Bundeswehr weiter stemmen. Wie soll denn das 2%-Ziel, also 2% des Wirtschaftsproduktes, das Deutschland eben NATO-Vorgaben entsprechend in seine eigene Bundeswehr, in die eigenen Streitkräfte investieren will, wie soll das eingehalten werden, wenn diese 100 Milliarden, die da im Rahmen der Zeitenwende zugesichert und freigemacht wurden, wenn die aufgebraucht sind? Und diejenigen, die also sagen, wir müssen weiter investieren, wenn die gefragt werden, wo soll das Geld herkommen, dann kommen häufig Kostenpunkte aus dem Bereich Soziales. Und da gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, ja, aber da opfern wir etwas, das wir wirklich nur opfern sollten, wenn es unbedingt nötig ist. Und ich denke, dass das in dem aufziehenden Bundestagswahlkampf ein sehr, sehr wichtiges Thema wird und auch ein Thema wird, das in der Gesellschaft, nicht nur auf der politischen Ebene, sehr kontrovers diskutiert werden wird. Aber da muss sich jeder eben auch die Frage stellen, vor dem Hintergrund dessen, was der Kanzler gesagt hat. Stimmt man Olaf Scholz zu, wenn er sagt, ohne Sicherheit ist alles nichts? Oder sagt man, wir dürfen andere Dinge nicht vergessen? Das wird eine Frage, die nicht nur die Politik für sich beantworten muss, sondern ich denke auch die Gesellschaft an sich.
Schöne Schlussworte. Ich fasse das alles mal so ein bisschen zusammen. Europa, Status bleibt kompliziert. Wenn wir auf die Rüstungsindustrie schauen, die Zulieferung, die kann gar nicht so leicht gelöst werden. Also das sind oft banale Dinge, die sehr, sehr kompliziert sind und die sehr viel Zeit brauchen. Und schaut man nach Berlin, da will man eben doch erstmal lieber so den nationalen Weg verstärken bei der Verteidigungspolitik. Aber wir brauchen dringend eine gesellschaftliche Diskussion darüber, in welche Richtung wir eigentlich gehen wollen. Ganz, ganz herzlichen Dank an meine Gesprächspartner Tim Aßmann aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin und an den BR-Rüstungsexperten Stefan Liener. Danke euch beiden.
Sehr gerne.
Bitte sehr.
Und ich habe es vorhin schon angesprochen, wer mag, kann gerne noch mal tiefer eintauchen in unsere BR24-Reportagen zu diesen ganzen Themen. Da gibt es einiges zu finden in der ARD-Audiothek. Und hier verabschiedet sich heute Nina Landhofer.